Radio Zusa.
Rastenschleifer.
Mein Name ist Christian Schröder. Wir wollen uns heute eigentlich über die Möglichkeiten unterhalten, wie wir von A nach B kommen. Ganz grob erstmal, es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie man von A nach B kommt. Und die meisten von euch kennen natürlich die wichtigste, und das ist die Landkarte. Und die sollte man, egal was wir heute hier rausfinden, auf jeden Fall immer dabei haben, weil diese ganze Elektronik kann natürlich auch mal versagen, ausfallen. Und wenn es nur eine Sicherung ist, die rausfällt, irgendwann ist der Akku von den Geräten alle. Und dann brauche ich natürlich eine Landkarte. Gerade wenn wir die einfachste Variante nehmen, um uns von A nach B zu bewegen. Das Smartphone hat heute eigentlich jeder. Wenn ich das Smartphone mit der entsprechenden App ausstatte, ich hatte in dem Fall die TomTom-App ausprobiert, die gibt es natürlich von anderen Herstellern auch. Erstmal ist es recht günstig, weil das Telefon ja schon teuer genug war, sage ich mal. Für 100 Euro kriegt man eine vernünftige Software im entsprechenden App-Store und kann damit eigentlich fast alles machen, denn die Software, die dahinter steckt, ist meiner Meinung nach nicht viel anders als das, was auf einem vernünftigen Navi auch installiert ist. Die Bedienbarkeit ist natürlich ein bisschen schlechter. Da würde ich einfach mal sagen, ja, so 2 von 10 Punkten mehr gibt's da nicht, weil schon gar nicht mit Handschuhen, und ich muss das Ding ja irgendwie so einpacken, dass es nicht feucht, nass wird, Staub abbekommt und so weiter. Also ich steck's entweder in den Tankrucksack. Es gibt vernünftige Haltesysteme, zum Beispiel von Turatec. Das ist schon sehr professionell, kostet aber nochmal relativ viel Geld, dass das dann keinen Sinn macht. Also dann kann ich auch das vernünftige Navi kaufen. Die Navigation, wie gesagt, die Software sollte ziemlich identisch sein von dem, was das TomTom ansonsten auch kann. Da gibt es, denke ich mal, 9 von 10 Punkten kann man da ruhig schon geben. Die Montage ist relativ einfach, beziehungsweise hängt davon ab natürlich, wie ich das Gerät befestige. Ich habe es immer im Tankrucksack gehabt, unter der Folie, funktionierte wunderbar. Die Sicht ist natürlich bei starker Sonneneinstrahlung nicht so gegeben. Ja, Preis habe ich schon gesagt. Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei den Geräten oder bei der Software natürlich völlig in Ordnung. Man hat den ganz großen Vorteil bei den Handys, ich brauche nichts koppeln. Also ich habe das Gerät immer on-demand, kann ich sehen, in Echtzeit, wo ist ein Stau, wie ist das Wetter, das kann ich reinziehen. Und das funktioniert bei entsprechendem Empfang und bei entsprechendem Telefonvertrag ohne Probleme.
Und wie ist es denn, Christian, mit dem Stromverbrauch? Also ich kann mir vorstellen, die Navigation, die wird ja einen unheimlichen Akkuverbrauch haben, oder?
Ja, das ist richtig. Also gerade die Handys werden natürlich auch heiß dabei. Das merkt man auch gerade unter der Folie, wo die Sonne auch noch drauf ballert. Eine Steckdose sollte man natürlich haben, sonst kommt man nicht weit. Ist aber generell bei allen Navigationssystemen vonnöten. Also ich brauche einen Stromanschluss, da muss ich mir vorher Gedanken drüber machen. Das einzige Gerät, was hier eigentlich eine relativ lange Akkulaufzeit hatte, war das Garmin, da kommen wir nachher nochmal dazu. Da kann man wirklich, sage ich mal, 2-3 Stunden ohne Probleme auch mit durch eine Stadt laufen und sein Motorrad wiederfinden.
Du sagtest, so einen Stecker braucht man fürs Handy. Die normalen Navigationsgeräte, wie man sie kennt, diese kleinen quadratischen oder rechteckigen Kästen, die man sich ans Motorrad macht, die sind ja, glaube ich, schon in der Grundausstattung schon mit einer Möglichkeit versehen, einen Stromanschluss von einer Batterie zum Lenker irgendwo herzustellen, ne? Also so ein Kabel halt. Ne?
Genau. Die meisten Geräte haben dementsprechende Anschlüsse, die ich direkt an der Batterie mit einer fliegenden Zwischensicherung direkt anschließen kann. Hier in dem Fall beim Handy ist meistens die beste Lösung dann doch die 12 Volt Bordsteckdose mit einem entsprechenden Adapter auf USB, also 5 Volt dann. Hat den Vorteil, dass ich andere Geräte eben ohne Probleme auch dran laden kann, was bei einem fest installierten Navi dann natürlich Probleme macht. Ja, die Apps, die haben wir eben gehabt. Da gibt es, weil wir vorhin gerade vom ADAC gesprochen haben, die ADAC-Mitglied sind, die können das, glaube ich, kostenfrei oder für einen kleinen Obolus herunterladen. Da gibt es auch Navigationssoftwares. Man kann natürlich eben, ja, Henning, du sagst es eben, man kann eben stumpf auch nach Google fahren. Warum nicht, ne?
Ja, und das zeigt auch von Haus aus schon die Verkehrsmeldung an, wenn man zum Beispiel Straßensperrung oder Stau hat oder so. Das können auch nicht alle festen Geräte.
Ja, wenn wir dann ein ganz bisschen größer werden als das, was das Handy uns bietet, gut, ich spreche jetzt mal nicht noch vom iPad und so weiter, das lassen wir heute mal weg. Da gibt's inzwischen auch Halterungen dafür und so, machen wir heute nicht. Wir gehen mal ein Stück weiter und sagen, wir haben ja die Software von TomTom eben schon angesprochen, jetzt machen wir das Ganze und kaufen uns ein Billig-Auto. Navigationssystem. Also billig meine ich jetzt in Bezug auf den Preis. Olaf guckt ganz skeptisch. Nein,
günstig.
Günstig. Also ich sage mal, wir kaufen an der Tanke für 100 Euro älteres Modell und sagen, reicht doch. irgendwie kriege ich das Ganze ans Motorrad gebimmelt. Ich sage mal, man kauft sich so eine Ram-Halterung mit einem Kugelkopf oder so. Wer ein bisschen basteln kann, der kriegt das hin. Die Bedienbarkeit mit dem Handschuh ist ähnlich wie beim Handy noch ein bisschen schwierig. Das wird schwer. Auch das Headset wird man schwer angeschlossen kriegen an dem Kfz-Gerät. Bluetooth wird man bei dem Preis nicht erwarten können, dass da jetzt irgendwie eine Kopplung möglich ist. Die Navigation wird in gewohnter Qualität da sein. Ich denke mal, die Geräte sind ja auf Stand. Wie lange die Software dann aktualisiert wird, muss man je nach Gerät sehen. Montage habe ich, wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, aber zur Not stecke ich es eben auch in den Tankrucksack. Auch da wieder das Problem, wo steht die Sonne, reflektiert da eventuell irgendwas, wird es vielleicht auch ein bisschen zu heiß. Da ist das echte Motorradnavi, denke ich, deutlich im Vorteil.
Wie sieht das mit der Wasserdichtheit aus bei Kfz-Geräten, die man jetzt auf dem Motorrad mitnehmen möchte?
Ja, das ist mit Vorsicht zu genießen. Also die Gehäuse wirken manchmal schon sehr robust, aber ich denke mal, wenn da so ein richtiger Regenschauer runterkommt, dann wird es da relativ schnell eindringen. Da sollte man vorsichtig sein.
Also man braucht auf jeden Fall so eine Schutztasche oder sowas, die wiederum dann die Bedienung etwas erschwert und die Lesbarkeit.
Genau, es gibt ja diverse Halterungen, auch für die Lenker und so weiter, wo man das einfach nur reinsteckt, hat eine Folie davor. Wie gesagt, die Bedienbarkeit lässt dann nochmal nach, gerade mit Handschuhen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich in Ordnung, weil ich sage, ich habe für wenig Geld ein Gerät, was ich auch noch mit ins Auto nehmen kann. Aber wer wirklich echten Nutzen haben möchte, der, denke ich mal, eher zum echten Motorrad-Navi greifen.
Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei solch einem Navi natürlich unschlagbar. Und wenn man nicht viel unterwegs ist, sondern vielleicht nur ein, zwei Mal, dann geht das doch auch, ne?
Ja, natürlich. Genau, das ist ja das Ding. Wenn ich im Auto eins habe, sowieso schon, ich kaufe mir das nicht extra fürs Motorrad. Ich weiß nicht, so eine Tasche kriege ich für 20, kriege ich vielleicht auch für 40 €, ein bisschen bessere. Dann habe ich natürlich das Navi nochmal doppelt genutzt. Und für die, die nicht so viel fahren, ist es, denke ich, in Ordnung.
Und wie sieht das mit der Aktualität des Kartenmaterials aus? Bekommt man für solche Geräte auch Updates an Kartenmaterial?
Das ist dann das Problem. Also gerade die günstigeren Kfz-Geräte haben selten ein Lifetime-Abo dabei. Da gibt's meistens eine Karte eben, die vorinstalliert ist, und das war's dann auch. Da muss ich sagen, ist dann doch die App wirklich wieder ein bisschen weiter vorne, gerade wenn man dann eben online fährt über Google oder ähnlichem. Da bin ich natürlich immer auf dem neuesten Stand.
Ja, und jetzt hattest du ja bisher nur von alternativen Möglichkeiten, die man am Motorrad so befestigen kann, gesprochen, aber es gibt ja richtig spezielle Navigationsgeräte fürs Motorrad. Wie sieht's denn da aus?
Genau, wir haben natürlich alle gängigen Fabrikate uns angeguckt. Wir haben auch alle großen und bekannten Hersteller angeschrieben natürlich und haben da unter anderem von Becker und von Garmin Antwort bekommen und auch entsprechende Testgeräte bekommen, die wir ausprobieren durften. Beim Becker Mamba 4 fangen wir mal an. Das ist im mittleren Preissegment von 299 bis 479, habe ich heute mal die aktuellen Preise mir angeguckt im Internet. Stark davon abhängig, welches Zubehör im Paket ist und natürlich, haben wir vorhin schon angesprochen, wie lange ich denn die Software bzw. das Kartenmaterial updaten kann.
Ja, gerade wenn man Fernreisen plant oder sowas, ist es, glaube ich, von Bedeutung, dass man aktuelles Kartenmaterial hat, oder?
Ja, genau. Also da empfehlen die Hersteller alle eigentlich auch, dass man diese Updates, wenn man sie eben dauerhaft machen kann, also bei den sogenannten Lifetime-Updates, dass man eigentlich aber auch immer nur die Updates macht, wenn man wirklich losfährt. Weil warum soll ich jede 4 Wochen das Gerät auf dem Schreibtisch liegen haben, irrsinnig viel Datenvolumen da austauschen, den Speicher des Gerätes vollpacken und überlasten? Also wer wirklich nur in Deutschland unterwegs ist und weiß, dass das sich in den nächsten 8 Wochen auch nicht ändert, einfach mal runterschmeißen, was nicht gebraucht wird, weil warum soll es das Gerät langsamer machen? Das fand ich eigentlich, ja, war ein ganz guter Hinweis von den Herstellern, auch schon auf den Internetseiten, wenn man sich mal so informiert vorab.
Wie sieht es denn mit der Bedienbarkeit aus bei den reinen Motorradnavis?
Ja, die ist natürlich deutlich besser als bei den vorher angesprochenen Konzepten. Jetzt in dem Fall beim Mamba 4, das war wirklich in Ordnung. Man kann mit auch dickeren Handschuhen die Tasten treffen, Knöpfe sind es in der Regel nicht mehr. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob es noch Navigationssysteme mit externen Knöpfen, also mechanischen Knöpfen gibt. Das meiste ist wirklich Touchscreen. Bei BMW weiß ich, das ist ein Garmin, was dahinter steckt. Da sind noch so 2, 3 Schnellwahlknöpfe außerhalb. Die gibt's aber alle auch auf dem Display, von daher macht das nicht mehr so Sinn. Also beim Becker würde ich wirklich sagen, 8 von 10 Punkten. Das Bäcker konnte ich nur kurz testen, aber Uwe, schönen Gruß von hier, war damit mal ein Wochenende unterwegs. Der hat ausgiebig getestet und war sehr zufrieden damit.
Und zur Classic TT auf der Isle of Man hat er es auch geschafft, die läuft nicht gerade.
Ja, schönen Gruß auf die Amangs, ne?
Genau. Also ihr seid auch sicher, dass er angekommen ist damit?
Ist er.
Gut.
Ja, er hat schon ein Foto geschickt, glaube ich. Ja, das Gehäuse ist natürlich deutlich robuster als das, was eben Auto, Handy, Navi zu bieten hat. Also Robustheit, wasserdicht, staubdicht. Ich muss es eben auch mal bei einem Schauer auf dem Motorrad lassen können und ich muss trotzdem das Display auch noch erkennen können. Das ist auch ganz wichtig. Die Sicht ist ja so eine Sache. Uwe war da sehr zufrieden mit. Er sagt, er hat nicht so gute Augen, aber man konnte eigentlich, egal wo die Sonne stand, das Display immer gut ablesen. Also würde ich wirklich sagen, 10 von 10 Punkten. Die Navigation ist relativ schlicht, einfach, aber gut. Also kein Spielkram, keine Anzeigen, die einen irritieren könnten. Eine vernünftige Karte, vernünftige Wegeinzeichnung, fertig. Also 9 von 10 Punkten, ein Punkt Abzug, weil eben ein paar interessante Sachen vielleicht dann doch nicht angezeigt werden.
Was sind denn jetzt interessante Sachen? Sind das irgendwelche Point of Interest?
Genau, ja, das hört sich immer gut an. Sucht. Point of Interest, also Tankstellen, Hotels, Campingplätze ist für mich immer ganz wichtig, habe ich da ein bisschen vermisst. Es sind aber auch immer Sachen, die so ein bisschen auch ablenken. Also wenn eben die Karte vollgepflastert ist damit und wenn ich mal durch so einen Ballungsraum fahre, wo wirklich an jeder Ecke eine Tankstelle ist und ich die Karte nicht mehr sehen kann, ja, bringt es mich auch nicht so weit nach vorne. Also da müsste das Display dann vielleicht doch ein bisschen größer sein. Aber wie gesagt, die Navigation, wir waren da sehr zufrieden mit, völlig in Ordnung. Ne? Was noch interessant sein kann, ist natürlich sowas wie Wetterdaten, Verkehrsdaten oder so, da komme ich nachher nochmal dazu. Preis-Leistungs-Verhältnis, 8 von 10 Punkte habe ich da vergeben, weil es einfach eine gute Qualität ist bei einem Preis, ja, der verträglich ist. Ich denke, 300 Euro, das kann man ausgeben. Die Halterungen, die dabei sind, sind vernünftig, robust, aus dem Vollen gefräst. Da wackelt nix. Ja, wie lange es hält, kann ich nicht sagen. Wir haben es nur, ich glaube, 10 Wochen getestet. Die Geräte gehen in der Regel zurück zum Hersteller. Also wer jetzt vermutet, wir fahren jetzt alle mit einem schweineteuren Navi durch die Gegend. Nein, nein, das wollen die alles wieder haben. Und die wollen natürlich auch die Bewertungen sehen, wie der Kunde damit zufrieden ist. Und wahrscheinlich gucken sie sich auch an, wie das Gerät gehalten hat, sage ich jetzt mal. Also gerade diese Halterungen, die starr am Lenker verschraubt werden, da kann ich mir schon vorstellen, ich habe mal lange, lange ist her Energieelektroniker gelernt und habe so diverse gebrochene, gerissene Platinen gelötet. Und bei so einem kernigen Einzylinder, da wird es, denke ich mal, schon Vibrationsschäden geben, wenn das zu starr montiert ist. Da kann ich nachher aber auch nochmal was zu den Möglichkeiten der Halterung sagen.
Christian, ich kenne das vom TomTom Rider. Da hat ja das reine Motorradnavi noch die Möglichkeit, kurvenreiche Strecken auszuwählen, dass man einfach nur ein Ziel eingibt und über kurvenreichen Strecken hingeführt werden möchte. Wie ist denn das bei den Navis, die du getestet hast?
Ja, genau, das ist der größte Vorteil der echten Motorradnavis. Das können die heute meiner Meinung nach alle. Die Standard-App und das Auto-Navi natürlich nicht. Also da sind die echten Motorrad-Navis wirklich heute wirklich auf Stand und das funktioniert wunderbar. Habe ich die Erfahrung gemacht. Ich glaube, du bei TomTom kannst das bestätigen.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht.
Ja. Also sowohl beim Bäcker als auch beim Garmin. Die Funktion ist einfach genial und für uns ja Kurvenfans muss.
Also die Gruppe, die ich durchs Sauerland geführt habe im Sommer, war begeistert hinterher von der Streckenauswahl. Da meine ich, ja, ich habe nur das Ziel eingegeben.
Ja, also ein ganz großer Vorteil ist natürlich eben auch bei dem Navi im Vergleich zur Karte. Ich habe oft je nach Geschwindigkeit einen relativ guten Kartenausschnitt und kann auch so ein bisschen sehen, was denn da vorne auf mich zukommt. Das heißt nicht, dass ich mit dem Auge auf dem Navi kleben soll. Ich muss die Kurve schon noch lesen, aber ich weiß, ob da eine Spitzkehre kommt oder nicht. Und das ist für mich zumindest in unbekannten Gegenden doch schon ein großer Vorteil. Generell kann man aber wirklich sagen, also wenn wir jetzt auch zum nächsten Navi kommen, das Garmin Sumo, in dem Moment war es ein 590 LM, also Lifetime Update ist möglich und da war ganz Europa drauf, das war schon ein tolles Kartenmaterial. Die Bedienbarkeit steht ja immer bei mir an erster Stelle eigentlich, da habe ich 10 von 10 Punkten vergeben, weil das einfach großartig ist, aber so schön, wie man es bedienen kann, auch während der Fahrt.
Während der Fahrt?
Ja, ich sage mal, wenn ich jetzt einen Point of Interest anklicke oder ich kriege gerade die neuesten Wetternachrichten und da sind wir nämlich genau bei dem Thema. Wie sicher ist denn das Ganze? Also gerade das Garmin hat einen riesen Sicherheitshinweis beim Starten des Navis auf dem Anzeigenbildschirm, den man auch bestätigen muss, dass man anerkennt, dass das Gerät im Prinzip aus Sicherheitsgründen natürlich nur im Stand bedient wird. Aber da sind wir eben bei der Bedienbarkeit. Wenn ich diese Geräte bei Regen mit Sonne und schlechter Sicht und Handschuh und diesen ganzen Unwägbarkeiten immer noch gut bedienen kann, dann verleitet das natürlich auch. Also so schön wie das alles ist, passt auf euch auf und spielt nicht zu viel damit rum, denn die Straße muss ich immer noch lesen und wenn der Vordermann gerade, wenn ich in der Gruppe unterwegs bin, scharf bremst, dann kann das auch mal schief gehen. Ne?
Lieber anhalten,
genau.
Eingeben, wieder weiterfahren.
Ja, ich bin ja eben gerade mit Motorrad auch hierher gekommen und habe das Navi natürlich auch dran, um also jetzt in dem Fall das Garmin, um nochmal so ein bisschen zu testen. Und ich finde natürlich auch so nach Lüneburg, das ist schon klar, aber man probiert halt aus und man guckt, wie steht die Sonne, kann ich denn was sehen, das funktioniert. Olaf, du hast vorhin gefragt, warnt dich das Gerät denn auch vor Blitzern? Das ist möglich, in dem Fall kostet das extra, habe ich nicht drauf. Wir haben vorhin überlegt, ob es verboten ist oder nicht. Wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, nur bei den Radarwarnern, ne?
Ich weiß es nicht. Also
da müssen wir uns nochmal richtig schlau machen.
Ob die tatsächlich sind, vielleicht weiß es jemand von euch da draußen. Dann schreibt uns einfach mal rastenschleifer@zusa.de. Ist es erlaubt, solche Software auf dem Navi zu verwenden, ja oder nein? Radarwarner, denke ich generell, das wissen wir, glaube ich, die sind verboten. Aber diese starren Kästen, ob die tatsächlich drauf sein dürfen? rastenschleifer@zusa.de. Wäre schön, wenn sich mal jemand meldet dazu.
Da ich immer vorschriftsmäßig fahre, so wie heute auch, wurde ich nicht geblitzt, obwohl einer da stand. Ein mobiler. Gut, Gehäuse auch 10 von 10 Punkten, weil es einfach sehr robust ist. Es liegt in der Hand, es ist gummiert, es rutscht nicht, wenn es nass ist. Nachteil, aber ganz kleiner Wermutstropfen, dadurch natürlich auch ein bisschen schwerer. Hat einen relativ starken Akku. Und dadurch kommt natürlich ein bisschen Gewicht dazu. Die Navigation ist einfach in Ordnung, da braucht man nichts zu sagen. Hat einen Smartlink übers Handy. Ich kann also in Echtzeit über Bluetooth-Daten tauschen. Ich kann Wetterdaten abrufen, ich kann Verkehrsinformationen abrufen. Ich kann die Kamera, die ich von Garmin habe, über das Navi steuern. Das heißt Fotos machen, ich kann Bildschirmfotos machen, ich kann Filme aktivieren, also die Kamera auf Filmaufnahmen starten. Das Ding ist einfach Bombe ausgestattet. Die Montage ist vom Laien allerdings, ja, ich will nicht sagen kaum zu machen, aber man muss sein Motorrad schon kennen, damit man weiß, welche Schrauben man alle lösen darf, ohne dass es auseinanderfällt. Es sind sehr viele Kabel dabei, die alle gut verlegt werden wollen. Hat aber auch eben den großen Vorteil, dass ich im Gegensatz zum Bäcker noch alles anschließen kann. Also zusätzlich zum Bluetooth kann ich Kopfhörer, Mikrofon, alles wirklich über Kabel noch machen. Finde ich persönlich sehr gut. Ich habe eine USB-Steckdose. Also das ist in Ordnung. Preis-Leistungs-Verhältnis zum guter Letzt noch. Es ist natürlich echt teuer. Also ich kann locker 650 Euro mit einem vernünftigen Lifetime-Abo ausgeben, habe aber auch wirklich eine super Leistung dazu. Und wer wirklich Technik-Freak ist und gerne diese Spielereien mit dem Link zum Handy auch haben möchte, der wird da gut bedient sein. Ganz zum Schluss nochmal wirklich, wir haben ja gesagt, Konzeptvergleich. Also Apps, Software, Kfz, echtes Motorrad oder echtes Luxusmotorrad-Navi, nimmt immer eine Landkarte mit. Ist so. Landkarte raufgucken, auf dem Schreibtisch legen, man weiß, wo man hin will, man hat einen Überblick und zur Not würde man dann auch ganz ohne nach Hause finden, weil man ja irgendwie doch weiß, wo Norden und Süden ist. Und irgendwie ist es beim Bierchen abends doch gemütlicher.